Pendant. Gespräche zur digitalen Zeit. Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher.
Was in dieser Folge passieren wird.
Könnte man jetzt natürlich darüber spekulieren, ob das vielleicht auch der Grund ist dafür, dass wir solche politischen Verwerfungen haben und solche Missverständnisse von Demokratie. Weil das ist mit Demokratie sicherlich nicht gemeint.
Guck mal, schon haben wir die weitestgehenden politischen Konflikte doch alle schon gelöst. Das wäre vielleicht mal noch eine interessante Frage. Also so, wir tun so ein bisschen, als wäre Wissenschaft etwas, was rein im Geist passiert. Gelingt es dir, gelingt es euch da, irgendwie einen anderen Zugang zu haben? Ja, und ich begrüße herzlich wieder unsere Zuhörer für eine neue Ausgabe von Pendant, Gespräche zur digitalen Zeit. Hier habe ich in den letzten Jahren immer zusammen mit der Kollegin Henriette Heidbrink, meist einmal im Monat, auch wenn es meistens nicht ganz geklappt hat, den Turnus einzuhalten, ein Gespräch mit einem interessanten Gast geführt. Und ich merke schon, wenn ich alleine bin, habe ich einen höheren Takt. Das ist tatsächlich der Fall. Aber natürlich, Henriette, wir vermissen dich hier. Und ich mache auch mit meinem heutigen Gast, Jürgen Schulz, ein großes Experiment. Doch bevor wir was zu einem Experiment sagen, will ich den Jürgen Schulz einmal kurz vorstellen, denn er ist auf meiner Liste der einzuladenden Gäste schon seit langem ein Wunschgast. Jürgen Schulz ist Professor für strategische Kommunikationsplanung an der Universität der Künste in Berlin. Er ist dort im Studiengang Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation angesiedelt, war da vorher Juniorprofessor. Und ja, und hat auch mal was Ordentliches gelernt, hat nämlich eine kaufmännische Ausbildung mal gemacht. Und das sieht man heute ja gar nicht mehr so häufig, dass die Leute das dann in ihrer Vita noch aufführen. Auch dazu will ich nachher mal noch kurz eine Frage stellen. Erstmal, lieber Jürgen, herzlichen Dank, dass du heute mit dabei bist.
Vielen Dank, lieber Lars, für die Einladung und nochmal pardon, dass es so lange gedauert hat.
Kein Problem, denn heute haben wir ja das zusammengekriegt und mir gefällt auch diese Konstellation sehr. Und jetzt komme ich zu dem Experiment und auch da nochmal einen Gruß an die liebe Kollegin Henriette. Die hätte nämlich gesagt, oh nein, wie kann man sich denn da gut vorbereiten? Denn wir haben gestern ein Vorgespräch geführt und haben dann entschieden, wir bereiten so wenig wie möglich vor. Denn eines war Jürgen wichtig, dass er hier nicht als so eine Art Experte eingeführt wird. Das würde ich mal doch an den Anfang stellen. Du hast mir da gestern so ein schönes Luhmann-Zitat um die Ohren gehauen. Was hast du gegen den Expertenstatus, den doch sehr viele von uns Professorinnen, Kollegen und Kollegen doch sehr, sehr gerne auch weitlich nutzen oder häufig eingeladen werden in verschiedenste Medienformate und so weiter? Warum wirst du eben genau nicht als Experte hier geladen werden?
Ja, um das Zitat von Niklas Luhmann nochmal aufzugreifen. In etwa geht es so, dass er sich in einem Text dazu äußert über den Modus des Experten und er sagt dazu, das seien Fachmänner, denen man Fragen stellt, die sie nicht beantworten können. Ich würde noch hinzusetzen, aber trotzdem antworten. Mhm. Das erleben wir, glaube ich, in Talkshows, in Runden hoch und runter und immer wieder, wenn mich auch Kolleginnen und Kollegen oder sonst jemand vorstellt und mich als Experte dann vorstellt, dann muss ich immer darüber erwidern, dass ich das nicht so sehe. Und ich glaube, diese Expertenrolle ist mir auch gründlich durch eine meiner größten Lehrmeisterinnen, nämlich meine mittlerweile 13-jährige Tochter ausgetrieben worden, die dann immer gesagt hat, ach, der Professor wieder. Und davon habe ich sehr viel mitbekommen. Und ich finde es auch viel spannender, wir sind ja Wissenschaftler, also da kommt ja auch etwas her, nämlich Wissen erst zu schaffen, es nur nicht zu haben, sondern auch mit Fragen in die Welt zu gehen und nicht wie ein eingeschränkter Lehrer an vielen Schulen schon alle Antworten parat zu haben und dann die auf der anderen Seite für dumm zu verkaufen. Das sehe ich anders und ich glaube, du weißt es auch, du kannst es mittlerweile oder jeder, der das Professorendasein oder Professorinnendasein einige Zeit frönt, der wird dann erleben, dass die Rollenverteilung ganz andersherum ist, dass wir eigentlich die Studierenden sind und die Lehrenden auf der anderen Seite stehen, wie das bei meiner Tochter auch.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Also ich würde sagen, es ist eine Lerngemeinschaft, ne, mit den Studierenden zusammen. So, das wäre so mein präferierter Begriff. Und da würde ich auch sofort zustimmen, dass ich mindestens so viele von denen lerne, wie die hoffentlich irgendwie aus den von mir vorbereiteten Lernzusammenhängen dann auch von mir mitnehmen können aus so einem Seminar. Aber das widerspricht natürlich in der Breite doch sehr der Auffassung dessen, was Kolleginnen und Kollegen bei mir an der Hochschule machen oder was ich überhaupt so kennenlerne. Da dominiert schon auch noch eher so der Gestus desjenigen, der, sage ich mal, da im Sitz des Wissens ist und das in irgendeiner Art und Weise teilt. Das würde dir dann insofern nicht so sympathisch sein, da verstehe ich dich richtig.
Nee, das ist schon von der Begrifflichkeit für mich nicht passend, weil wir vor etwa 100 Jahren, als ein ganz interessantes Buch, oder noch ein bisschen länger, als es ja von Ernst Cassirer erschienen ist, nämlich deutlich gemacht hat, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Substanzbegriff des Wissens und dem Funktionsbegriff. Und der Substanzbegriff ist der wahrscheinlich, der in den meisten Köpfen immer noch herumgeistert, zu sagen, ich habe jetzt eine Wissenssubstanz, die ich irgendwohin transportiere, so Kommunikation als Materialität. Während ich eher der Auffassung bin, es geht um Relationen, er macht das auch mathematisch fest, also Ernst Cassirer sagt also durch die moderne Mathematik, die Funktion f von x gleich y, haben wir eben nicht mehr eine Punktlandung, sondern wir haben ganz unterschiedliche Bezüge und das, was auf beiden Seiten des Gleichzeichens stehen kann, kann ganz unterschiedlich sein und insofern trifft das mit dem Substanzbegriff schon mal gar nicht. Obwohl man natürlich weiterhin so auf der Straße so über Kommunikation spricht, als sei das eine Substanz, die man überträgt. Ich hatte gerade eine Diskussion hier über Lehrveranstaltungen zum Antisemitismus. Und auch da die Frage, wie kann ich eigentlich ein Publikum dazu gewinnen, sich das doch anzuschauen und sich auch Fragen zu stellen. Und wie kann ich diese Fragen, dieses Wissensbedürfnis in ein Klientel hineinbekommen, was gar keine Fragen mehr hat, sondern eigentlich nur noch denkt, dass es mit Antworten hausieren kann.
Ja, da, glaube ich, sprichst du sehr zentrale Themen an, auch dieses Verhältnis von, was wird denn da übertragen und was nehmen die Leute denn daraus? Weil das ist ja, glaube ich, in der Kommunikationswissenschaft eine sehr grundlegende Erfahrung, dass eben nichts übertragen werden kann. Das gilt ja auch für alle Lern- und Lehrprozesse und ist auch, glaube ich, Fuhrmann, das ist, glaube ich, ein relativ alter, mittlerweile verstorbener, ich glaube, Terzist oder Latinist oder sowas war der, oder Rhetorikforscher, dann mal ein schönes kleines Bändchen über Bildung geschrieben bei Reklam, ne? Und die Grundüberzeugung und der Grundduktus ist ja, jemand bildet sich. Ne? Also wir bilden nicht einfach die Leute aus, sondern die Leute bilden sich. Und das ist erstmal eine Tätigkeit, die Menschen für sich, und wir geben irgendwelche Ressourcen dafür oder stellen irgendetwas bereit oder gehen in Dialog und machen da irgendwelche Angebote.
Das ist so gerade wirklich eine spannende Sache an, weil ich bin in der Vorbereitung einer Talkrunde zum Thema Transformation mit Gewerkschafts- und Politikexperten bin ich auf einen schmalen Band von Niklas Luhmann, also den schalten wir aber nachher dann mal aus, aber bin ich gestoßen. Da heißt der hat den tollen Titel, das ist ein Ausschnitt, ein Aufsatz, der schon früher erschienen und der dann nochmal verlegt wurde, glaube ich, von Surkamp. Und das, jetzt halte ich fest, das heißt das Kind als Medium der Erziehung. Und der erste sagt, ich habe es jetzt nicht vorliegen, ich muss es so etwa aus der Luft greifen. Unter Erziehung versteht man eine spezialisierte Kommunikation zur Veränderung von Menschen. Und jetzt auf der Rückseite des Buches steht, das, was der Erzieher sich vornimmt, ist unmöglich. Und mir kam dann die gesamte politische Kommunikation oder auch die Politik gar nicht mehr als Politik im Politiksystem vor, sondern als Erziehungssystem. Also das, was wir hier häufig erleben, also was wir gelegentlich, ich beschäftige mich auch mit Regulierung von Kommunikation im Werbebereich beispielsweise und schlimmes Wort, aber Paternalismus. Und ich habe Gefühl gehabt, dass die Politik sehr viel häufiger, ohne es vielleicht zu wollen, eben Bereich des Paternalismus, also im Bereich der Erziehung unterwegs ist, als im politischen System. Mit Folgen. Also könnte man jetzt natürlich darüber spekulieren, ob das vielleicht auch der Grund ist dafür, dass wir solche politischen Verwerfungen haben und solche Missverständnisse von Demokratie. Weil das ist mit Demokratie sicherlich nicht gemeint.
Absolut, absolut. Und ich würde es sofort auch so verstehen, dass vieles, was zum Beispiel in dem Diskurs, der ja politisch seit Jahren hochkocht, im Moment sehr im Backlash ist, wo ich mich auch sehr viel mit auseinandersetze, nämlich mit Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitskommunikation. Und da gibt es dieses Missverständnis in dem gesamten politischen Diskurs, dass es nämlich hier im Wesentlichen eine Erziehungsaufgabe ist. Ne? Und wir ja nicht eine Bevölkerung irgendwie in so eine Umerziehungssituation bringen können. Und das, glaube ich, machen dann alle Akteure, haben da dieses Missverständnis. Die Politik, vor allen Dingen aber auch die NGOs, die sich mit teilweise einer gewissen Brutalität auch offensichtlich ja diese Umerziehung zu anderen Verhaltensweisen wünschen. Und da wäre ich ganz bei dir. Das hat mit Demokratie dann am Ende gar nicht mehr viel zu tun. Und Luhmann liegt da vollkommen richtig. Das muss scheitern.
Ja.
Das kann ja so nicht sein und führt auch genau deshalb so viel Gegenwehr. Und guck mal, schon haben wir die weitestgehenden politischen Konflikte doch alle schon gelöst, schon in den ersten.
Ich will noch was im Inhalt dieses kleinen Büchleins sagen, weil es geht dann darum, dass erwachsene Kinder definieren in Abgrenzung von sich selbst. Und das führt uns wieder auf deine erste Frage mit dem Experten zurück. Ich bezeichne mich nicht als Experte, sondern es sind immer andere, die andere als Experten bezeichnen. Ich glaube, diejenigen, die sich auch noch selbst als Experten bezeichnen, sind dann nochmal doppelt blöd. Also wenn man von anderen als Experte bezeichnet wird, dann sollte man das tun, nichts ablehnen. Also im Erziehungssystem haben wir das ja laufen. Da gibt es dann Kinder mit ADHS, mit der Störung oder sehr gute und jene. Das ist also eine riesige, wer aus der Kommunikationsplanung kommt, kennt das, eine riesige Segmentierung an unterschiedlichen Typen und ein riesiges Raffinement unterschiedlicher Kinder zu definieren, in Abgrenzung zu Erwachsenen.
Ja, spannend, ganz spannend. Ja, da haben wir, glaube ich, schon einen signifikanten Punkt hier, der sozusagen das Verhältnis von den Lehrern und den Schülern oder uns als Dozenten und den Akteuren, mit denen wir da arbeiten, eben mit den Studierenden abgrenzt. Mir fallen noch zwei Sachen dazu ein, wo ich immer gedacht habe, ja, da merke ich so auch, was die Kollegen da zuweilen auch an Unsicherheit mit sich tragen. Für viele ist zum Beispiel, das kann man eine Stilfrage nennen, aber für viele ist ein Du oder ein Sie eine sehr entscheidende Situation. Ich habe mich zum Beispiel auch lange an ein Sie geklammert und habe dann mal so immer so ein bisschen teilweise mit Herablassung gesagt, ihr könnt mich duzen, wenn ihr mal ein Examen habt, wenn ihr jemand mehr abgegeben habt oder so. Ich merke, dass mir das zunehmend mehr egal ist und ich mache ja mit den Leuten auch seit einiger Zeit Achtsamkeits- und Meditationskurse. Und wenn ich mit denen dann mal im Raum auf dem Kissen gesessen habe, dann ist das für mich schier unmöglich, dass wir alle da irgendwie noch beim Sie sind. Das hat ja dann irgendwie auch eine ganz andere Beziehungsqualität. Und ich merke aber, also, dass ich das heute nicht mehr brauche und dass das für viele ganz entscheidend ist, so Abgrenzungsrituale im Umgang festzuhalten. Wie erlebst du dann den Umgang? Also, weil ziehst du da selber eine Konsequenz draus aus, für dich aus dieser Nicht-Expertenrolle für die Rolle desjenigen? Also, wie definierst du dann deine Rolle als Wissenschaftler und als, jetzt speziell auch als Hochschullehrer?
Also, zur Frage der Anrede, da bin ich auch so, dass ich sieze, weil ich das Sie als eine Möglichkeit der Emanzipation auch sehe. Es gibt aber Kolleginnen und Kollegen, die auch dichter mit ihren Studierenden zusammenarbeiten, in Klassen beispielsweise. Dann ist es eine Kollegin hat das mal so als Mutterschaft auch bezeichnet. Ich habe jüngst ein ganz tolles Buch über eine Seminarkonzeption von Roland Barth in die Hände bekommen. Wirklich großartig. Lexik des Autors kann ich nur allen Hörerinnen und Hörern empfehlen. Und da macht er den Unterschied zwischen drei verschiedenen Lehrformaten. Ich nehme das jetzt mal, also das Klassische so mit Lektüre und Vorlesung. Das macht er nicht. Aber am Ende kommt etwas. Und er nennt das auch Bemutterung. Und zwar beschreibt er das auch, so wie die Mutter, Sachen nicht vormacht, sondern sich erfreut an dem Laufen des Kindes. Und eine weitere Metapher, die bei Roland Barth, ist natürlich immer sehr metaphernreich bei Roland Barth mit hinzukommt, ist die Metapher der Ernte. Das heißt, die Studierenden strömen aus und dann guckt man sich gemeinsam die Ernte an und macht was da draus. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild und auch eine Erwartung an Studierende zu ernten. Und dann gucken wir uns das an und schauen an, was wir damit machen können.
Ja gut, da würden jetzt einige hart gegenhalten. Tatsächlich ich nicht, aber ich kenne eine ganze Reihe von Kollegen, die sagen würden, naja, okay, wir erleben aber eigentlich so vom Bildungsniveau her einen fortschreitenden Abstieg irgendwie. Die Leute haben gar nicht mehr die Ressourcen, um so eine Ernte einzufahren, wenn ich jetzt mal im Bild bleibe. Und woraus wollen die schöpfen für so eine Ernte? Also hast du einfach da so viel Vertrauen in die Studierenden oder ist das für dich jetzt eher eine langfristige Perspektive, dass du sagst, du betrachtest jetzt schon die Zeit auch weit nach dem Studium, wo die dann vielleicht auch in der beruflichen Phase und Entwicklung sind und dann sozusagen mit der Ernte irgendwann zurückkommen?
Na, das kann an meiner privilegierten Rolle an einer Kunstuniversität liegen, weil wir die Leute auch noch handverlesen auswählen. Und ich habe nie diese Erfahrung gemacht, dieses, was man so von Lehrern oder auch von Kolleginnen und Kollegen hört, es wird ja immer schlechter. Ne? Es gibt ja auch diese Litanei, ich glaube, Paul Watzlawick hat mal so eine Tontafel vorgelesen, die nächste Generation taugt nichts, es ist verkommen und ähnliches. Und das war dann, die Tontafel ist, glaube ich, 5000 Jahre alt oder ähnlich. Und ganz und gar nicht, sind andere Kompetenzen, andere Fähigkeiten. Und es ist immer wieder überraschend und ganz und gar nicht, sind andere Zugänge. Und die Zugänge, die ich habe, also mir sieht man das ja so ein bisschen, also über Literatur, da richtig noch geschriebene, vollgeschriebene Seiten und Lesen, Denken, Schreiben, hat immer mein Doktorvater gesagt, das ist die Aufgabe des Wissenschaftlers. Das probieren wir und entweder es kommt an oder nicht, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, glücklich zu sein und Erkenntnisse sich zu verschaffen. Nee, das teile ich nicht so. Also ich finde, dieses Vertrauen ist ganz wichtig und dann kommt auch was dabei raus bei der Ernte. Ja, wir haben gerade ein Ästhetik und Kommunikation mit einer reichen Ernte eingefahren, also eine alte Kulturzeitschrift aus dem Adorno-Seminar. Da haben wir auch die Altvorderen, die das mal anders gesehen haben, alle abgeschüttet und mittlerweile ist es sehr dominiert auch von jungen Autorinnen und Autoren, ihre Ernte da einfahren. Also da kann ich habe zwar immer vorher schlafe ich schlecht, bevor ich dann sowas angehe, was dabei rauskommt, aber im Nachhinein bin ich überglücklich, was dabei rauskommt.
Ja, super. Ich habe auch in ein, zwei Hefte mal reingeguckt von den aktuellen. Da würde ich gleich gerne auch nochmal drauf zurückkommen. Ich würde aber einmal noch das mit der Ernte noch einmal insofern aufgreifen wollen, als ich mal so zwei, drei Sachen gerne zusammennehmen würde, die du jetzt hier schon gesagt hast. Du hast jetzt Roland Barthes zitiert, du hast uns eben Ernst Cassirer mit dem Substanzbegriff nochmal in Erinnerung gerufen. Das deutet ja alles darauf hin, dass du ja für diese Tätigkeit, auch jetzt für eine Professur, wo ich sagen würde, du bist einer der wenigen echten Kollegen, die ich hier jetzt mal eingeladen habe in den Podcast, also eine Professur, die fast so heißt wie meine, aber du verstehst sie, glaube ich, doch in einem ganz erweiterten Kontext. Du hast ja, ich glaube, man darf das sagen, einen stark kulturwissenschaftlichen Zugang. Oder wie würdest du den selber beschreiben, weil du greifst einfach auf ein unglaublich breites philosophisch-soziologisches Netzwerk an Literatur, Autoren und so weiter zurück, was viele, sag ich mal, mit einer ähnlichen Professur oder Denomination so wahrscheinlich nicht machen würden. Deswegen interessiert mich mal genau, wie du da dein Wissenschaftsverständnis und auch das Ausfüllen dieser Professur strategische Kommunikationsplanung, wie du das für dich siehst.
Ich bin ja ganz abenteuerlich sozialisiert in dem wissenschaftlichen Bereich. Ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, in welchem Bereich. Ich habe promoviert an der Humboldt-Universität bei den Theaterwissenschaftlern. Und du hast es gesagt, habe vorher eine Ausbildung gemacht, habe dann im operativen Marketing Kunststoffe verkauft, schlimme Dinge. Mhm. Und dann war ich ausgetrocknet und dann hat mich das interessiert mit der Wissenschaft. Ich hatte keine Ahnung davon, was mich da erwartet, weil wir waren die ersten Abiturienten bei uns in der Familie. Mein Leben würde ich so beschreiben wie diese Geschichte vom Reiter über den Bodensee von Gustav Schwarz, Reiter, der an einem Wintertag den Fährhafen Überlingen sucht und rübersetzen möchte nach am Überlinger See nach Dingelsdorf. Und dann reitet er und er kommt endlich an und dann sagt man ihm, er sei gerade über den Bodensee geritten und da bricht der Tod zusammen. Mhm. Das, was ihm hätte passieren können. So würde ich das auch beschreiben. Das ist ein Weg, der nicht geradlinig gewesen ist. Ich bin zwar Professor für strategische Kommunikationsplanung, das hast du gesagt, aber ich würde eher sagen, dass meine Haupterkenntnis ist, dass sich das Leben mir widerfahren ist und ich dann aber an den Punkten zugegriffen habe, wo die Früchte reif waren, aber eigentlich immer zum Glück gelassen geblieben bin, hätte auch irgendwas anderes draus werden können. Und jetzt die wissenschaftlichen Bezüge, die habe ich natürlich auch so von meinen Doktorvätern mitbekommen. Also der eine Theaterwissenschaftler, der mir seine OSD-Vorlesung mitgegeben hat, die ich ganz spannend fand. Und der andere Kollege Lutz Huth, der sehr viel über Mythos gearbeitet hat. Und das hast du genannt, das beschäftigt mich natürlich heute wieder. Und ich glaube, dass auch die Gesellschaft und auch die Strateginnen und Strategen beispielsweise im Militärischen da viel mehr reingucken könnten und sich mit diesen mythischen Überlegungen beschäftigen könnten. Noch ein Hinweis, Cassirer, Mythos des Staates ist eine perfekte Beschreibung der totalitären Entwicklung der Rechten. Entwicklung, die er dort anstellt, so als Abrechnung auch mit dem Nationalsozialismus, der ihn aus Deutschland vertrieben hat. Und ich würde eher sagen, also viele Leute sagen ja, Picasso hat, glaube ich, mal gesagt, je ne cherche pas, je trouve, ich suche nicht, ich finde. Und das ist eigentlich mein Modus. Ich finde Und erfinden hat an sehr viel mit, auch wörtlich mit erfinden zu tun, oder bei Entwürfen. Da sind wir sehr schnell in gestalterischen Bereichen. Also das ist eigentlich meine, ich finde irgendwie was und dann versuche ich das damit zu arbeiten. Aber ich habe festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht suche.
Aber das ist natürlich irgendwie eine schöne Bewegung, die auch eine große Freiheit ausstrahlt, ne? Denn wir haben im Vorgespräch ja auch mal darüber gesprochen, dass wir vor vielen, vielen Jahren uns immer mal noch auf Tagungen, kommunikationswissenschaftlichen Tagungen begegnet sind. Und das ist ja das, was viele heute noch machen. Mache ich ja auch hier und da, nicht mehr so häufig wie früher. Und das ist dann so ein regelmäßiger Rhythmus aus. Man sieht irgendeine Ausschreibung, man reicht irgendetwas ein, man wird eingeladen, man trifft dort Kollegen, man publiziert im Nachgang dazu und man wird ja, je nachdem, wie das System der jeweiligen Hochschule ist oder auch, ich glaube, auch sehr stark von Hochschultypen abhängig, wird man ja auch daran gemessen, ob man da irgendwo gewesen ist, wie man publiziert, ob man Geld eingeworben hat und so weiter. Und das ist ja schon auch so ein für viele doch sehr nervenaufreibendes Karussell. Ne? Und ich habe großes Verständnis dafür, für jeden, der da keine Lust drauf hat. Ich steige ja auch immer wieder aus oder klinke mich auch aus dem einen oder anderen aus. Wie ist da deine Auffassung? Wenn du sagst, du findest, dann ist das ja quasi das Gegenmodell zu dieser Ochsentour von Tagungen, Bewerbungen und so weiter.
Ja, das ist in der Tat auch der Institution ein bisschen im positiven Sinne geschuldet, weil ich natürlich ja auch Möglichkeit habe, mit ganz unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Ich bin ganz beruhigt, dass du auf den Tagungen bist, weil dann weiß ich, dass die Gegenrede vorhanden ist und auch deine Texte, und das schätze ich alles sehr. Da muss ich dann unbedingt noch mit dazu. Aber es verändert sich auch, aber ich habe noch diese Freiheit und ich habe auch diese Profession der Professur immer nicht als Berufstätigkeit, sondern als Haltung bezeichnet. Das heißt, es geht 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Selbst im Schlaf spielt das Gehirn verrückt und ich wache morgens mit Ideen auf. Es ist so allumfassend und dann bleibt manchmal gar keine Zeit, sich jetzt auf irgendein Thema auf dieser Tagung zu fokussieren, wenn man mit dem Kopf schon wieder wo ganz anders ist und ganz anderen Sachen nachgeht. Ich glaube, es gibt auch für die Kommunikation so drängende Fragen, gerade politisch, aber auch gesellschaftlich, ökonomisch. Man kann in alle Systeme hineinschauen, dass da viel zu tun ist und das treibt mich dann näher an und dann müsste ich jetzt genau suchen, wo das reinpasst. Und das passt dann manchmal nicht. Manchmal ist es, ich finde aber, ich habe das ja auch mal gemacht, das ist für die erste Sozialisation ganz gut und hic Rhodus, hic Salta, dann muss man irgendwie selber schwimmen und gucken.
Ja, da hat man natürlich, wenn du sagst, für die erste Sozialisation ganz gut, kommt man sich natürlich etwas stehen geblieben vor, nicht den höheren Dan erreicht hat. Aber
bin beruhigt, dass du auf den Tagungen bist und da die Stange hältst. Und das ist wichtig, weil ich weiß, dass du auch da ein großes Oeuvre an Bezügen hast, Literatur und Ähnliches und das auch mit reinbringst. Und dann bin ich froher Hoffnung, dass das auch bei dem Nachwuchs ankommt.
Ja, da könnte man auch noch drüber diskutieren, in der Tat. Du hast auch schon mal die Ästhetik und Kommunikation ins Spiel gebracht eben. Vielleicht sagst du tatsächlich mal kurz was zu der Zeitschrift, weil wenn man sie jetzt so sucht, man findet nicht so richtig viele Treffer. Ne? Das ist so, man muss schon genau wissen, wo man die Ästhetik und Kommunikation sucht und dann auch findet. Ist ja auch etwas, was wechselhaft ist. Und es gibt ja so 3, 4, 5 große Wissenschaftszeitschriften, die aus der Nachkriegszeit stammen. Diese eben auch. Und die ja, wenn ich das richtig sehe, auch ungebrochen publiziert hat seit der Zeit. Ne? Sie ist nicht das Kursbuch, sie ist nicht der Merkur, sie ist etwas anderes. Was ist sie denn anderes im Vergleich so zu diesen anderen wissenschaftlichen Zeitschriften, die ja doch aus dieser Nachkriegsphase hervorgegangen sind?
Also sie ist ja hervorgegangen aus dem Adorno-Seminar und die damals dort saßen, haben das mit nach Berlin genommen. Einer der Vorreiter oder Gründer war Eberhard Knödler-Bunte, der vor einiger Zeit leider verstorben ist. Wir haben jetzt nochmal einen Bezug zu ihm im letzten Heft, aber es ist jetzt die 196, Doppelheft 196, 197. Ausgabe, also über 50 Jahre. Intellektuelles Frühwarnsystem war mal so eine Bezeichnung. Und wir wenden uns unterschiedlichen Themenstellungen aus unterschiedlichen Perspektiven zu. Das sind auch häufig gestalterische Perspektiven, also Perspektiven der Kunst. Ich nenne mal so die letzten Titel. Spalte und Herrsche, Diaspora und jetzt an das Identisch, wo es um das Thema Identität geht, aus gewöhnlichen Perspektiven. Auch das ist aus einem gemeinsamen Seminar mit Kolleginnen und Kollegen aus der visuellen Kommunikation entstanden, wo die Universität der Künste sich Gedanken gemacht hat, wie man das Logo, was immer noch auf HDK steht, aber das Logo liest sich immer noch wie HDK als Akronym. Und wie man, da waren wir in einem Sounding Board mit dem Präsidenten und haben überlegt, wie man, was man da machen kann. Und das war dann so die Idee, sich damit zu beschäftigen. Da sind dann viele interessante Beiträge mit reingekommen von Studierenden, von Lehrenden, aber auch von Externen. Großartig, sehr lesenswert, Tina Hartmann, eine Literaturwissenschaftlerin, eine Librettistin aus Bayreuth, die darüber schreibt, dass Frau ein misogener Begriff ist. Die übrigens auch ein tolles kleines Büchlein bei Reklam noch eine Werbung rausgebracht hat, was wirklich lesenswert ist. Vergesst Kant.
Ah ja, das kenne ich tatsächlich. Das wüsste ich nicht, dass von ihr ist. Ah, okay. Mhm. Ja, wenn du jetzt beschreibst, das geht aus einem Seminar heraus, wie dreht ihr das dann in so ein Heft? Weil das Heft hat ja mit Redaktion, mit klaren Strukturen und sowas zu tun. Sind dann da auch Teilnehmer des Kurses dabei? Also sind dann auch Studierende, die dann mit publizieren?
Das bieten wir denen eben an, eine erste Publikation oder auch eine gestalterische Arbeit mit hineinbringen. Das können Fotoarbeiten sein, das können aber auch visuelle Kommunikation. Hier ist ein großer Bereich, das ist mit Flaggen, mit individuellen Flaggen. Da war ein Kollege in China und hat mit chinesischen Studenten gearbeitet und dann haben sie Flaggen herübergetragen. Also ich biete das denen an. Das ist eine große Möglichkeit, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung. Das bereitet mir im Vorfeld oder der Redaktion auch Kopfzerbrechen, aber es kommt immer was dabei raus bei denjenigen, die sich dann bemühen und da mitmachen. Und dann schreiben die unter Umständen ihren ersten Text oder machen ihre erste Publikation dadurch. Und das finde ich eine wunderbare Möglichkeit. Und dann hat man was zum Vorzeigen, richtig im Print. Wir machen das nicht digital. Mhm. Schmälert vielleicht auch die Verbreitungsfähigkeit. Man muss es, es gehört auch mittlerweile zu den schwitzten Magazinen. Ausgaben sind in Kunstmuseen, weil wir auch über tolle Ressourcen der Gestaltung verfügen. Von Siegmann, ein Kollege aus der visuellen Kommunikation, der das Layout gemacht hat. Und es ist immer, wenn wir auch der Buchmesse beispielsweise sind, ist es immer schon ein Hingucker.
Also ein Prestigeprojekt, ne? Könnte man sagen, an dem ihr alle mit großer Begeisterung hängt.
Ja, aber auch eine schnelle, flinke Publikationsmöglichkeit, weil du weißt, wie lange das sonst in Journals und so weiter
dauert. Absolut, absolut.
Und jetzt kriege ich so ein Thema vorgeworfen und muss mich, davor haben wir War on Issues gemacht während der Corona-Zeit, danach haben wir was über Gestalten, haben wir uns den Begriff der Gestaltung herausgesucht, auch wirklich schnell, ne? Also es muss dann innerhalb von wenigen Monaten steht das Heft und ist dann verfügbar und da muss man schnell sein und manchmal denkt man auch, ich könnte mir das Leben auch einfacher machen, aber es ist auch erkenntnisfördernd für alle Beteiligten.
Ja, absolut. Ja, ich habe jetzt tatsächlich die Assoziation, ich habe ja an der Uni in Siegen studiert und ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber die hatten so ein Hochschulmagazin, das nannte sich Diagonal. Und das hat so ein bisschen einen ähnlichen Anspruch verfolgt, dass man Autoren intern und extern, da wurde einfach irgendein Thema gewählt. Das war allerdings ein bisschen random. Das hat, glaube ich, nicht so eine redaktionelle Konsistenz, wie das bei euch hat. Da wurde irgendwie, was weiß ich, zum Thema Flughöhe oder so etwas. Oder es wurde einfach das Thema Grün ausgegeben. Oder das Thema nannte sich dann auch einfach Schmidt. Ja, da waren dann Lob auf Siegfried J. Schmidt drin, aber auch vieles andere, was irgendwie mit einfach Schmidt zu tun hatte. Und jeder hat aus seinem Wissensgebiet irgendetwas beigetragen. Und das war teilweise hoch erstaunlich und erkenntnisfördernd. Ja. Wenn die Leute eben solche Bezüge und dann dadurch auch irgendeine Art von Gespräch in Gang kam. Ja. Das wäre jetzt noch meine Frage. Also überlebt, du hast ja so gesagt, intellektuelles Frühwarnsystem, das finde ich hängt auch oder das spiegelt sich dann auch in diesem schnellen Publikationszyklus wieder, weil man sieht etwas, man erkennt, das ist jetzt dran, das machen wir jetzt, das Heft, und dann ist auch schon die Publikation nach wenigen Monaten da. Würdet ihr das auch als eine Art Dialog betrachten, also zwischen den Akteuren oder zwischen dem Leser? Oder wenn du sagst, es ist bewusst ein Printheft, ihr habt ja jetzt wahrscheinlich nicht so viele Rückkanäle gedacht, wie man das jetzt heute in sozialen Medien ja gewohnt ist, wo das Gespräch mit unglaublicher Geschwindigkeit sich vollzieht. Also ist das auch eher eine Art Widerständigkeit, die ihr da zum Prinzip macht?
Naja, also es gibt ja bei jedem Text diesen Rollenwechsel vom Autor zum Leser oder zur Leserin, also dass die Leserin oder der Leser zum Autor wird, weil das, was, also das kennst du rezeptionsästhetisch, nicht so viel drüber sprechen. Davon hat man sich verabschiedet, von so einer Deutschlehrer-Version der 60er, 70er und der Vorjahre, dass man jetzt genau sagen musste, wie der Autor sich das gedacht hat. Nein, das gehe ich schon davon aus, dass das dann weiter gedacht wird. Und wenn ich die Texte auch selbst meine eigenen lese, dann geht es auch weiter dabei. Also wir sind das Umfunktionieren, weiterinterpretieren mit den Dingen. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Das sind ja auch Themen. Eins habe ich vergessen, ganz wichtig, entfremdete Intelligenz, wo wir uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigt haben, auch früh. Sind ja Themen, die sich so schnell ändern und auch in der Rezeption wiederum eine andere Bedeutung gewinnen. Also auch da mein Kommunikationsverständnis von Selektion und Interpretation. Es gibt nicht die Dinge an sich, sondern immer für mich. Und da ist schon Dialog drin, aber es ist kein Dialog, höchstens, wenn wir Lesungen machen und wenn wir Veranstaltungen machen. Da wäre noch einiges denkbar. Also wir machen das auch so ganz so als spontane Aktion. Im Kiez, im Prenzlauer Berg, haben wir es kürzlich gemacht bei einem sehr schönen Antiquariat und haben dann so eine Pop-Up-Lesung gemacht, wo dann Autorinnen und Autoren gelesen haben. Und es war ein nettes Event und das machen wir, glaube ich, demnächst im Bücherbogen und verschiedenen Institutionen in Berlin. Wir waren auch schon auf der Buchmesse in Leipzig, haben wir in so einem großen Gasometer gelesen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wir machen ja auch so ein Format, was man sich hinterher anhören kann, weil die Leute immer weniger lesen offensichtlich. Insofern, vielleicht ist es auch ganz wichtig, wieder vorzulesen. Also man denkt ja so, die Vorlesung als Format an Universitäten sollte abgeschafft werden. Aber wie anders soll ich denn die Texte jetzt vermitteln? Ich habe mir manchmal jetzt auch den Spaß gemacht, wirklich vorzulesen wieder, ne?
Ja, das ist interessant. Also ich bin ja in einer Hochschule für angewandte Wissenschaften und so sehr ich also einerseits versuche, da auch methodisches und auch ja auch mal wirklich anspruchsvollere Texte oder so etwas mit den Leuten zu lesen, so sehr sieht man ja auf der anderen Seite, dass vieles sehr hands-on ist, ne? Sehr praxisnahe Kurse, in denen bis hin zur Vorlesung, ne? Ich hatte jetzt eine Vorlesung zur Wirtschaftsethik und sitzt da so 75, 80 Leute sitzen da und dann bin ich immer wieder bis in die höchsten Ränge in diesem aufsteigenden Hörsaal gerannt, einfach um die Aufmerksamkeit zu behalten, ne? Weil du siehst, wie schnell die Leute wegdriften und abdriften. Wenn ich mich jetzt vorstellen würde, ich würde es einfach nur lesen, dann wären die beiden Damen vorne links, die immer zusammensitzen, dann würden die wirklich nur noch auf irgendwelchen Klamottenlabelseiten sich irgendwelche Sachen gerade aussuchen und da oben die anderen wären irgendwie in einem Gespräch verstrickt oder so. Ne? Also das, ich habe das wirklich gemerkt, dass das in diesem Semester fast eine körperliche Herausforderung war, diese Menge von Menschen irgendwie noch in der Konzentration zu halten. Und das finde ich natürlich auch für mich eine Herausforderung. Vielleicht komme ich darauf mal zurück, dass ich einfach sage, nee, ihr lesen doch mal nur. Und ich lese euch jetzt mal was vor und ihr hört mal zu. Und dann machen wir immer wieder Pausen und dann diskutieren wir darüber. Und dann lese ich wieder einen Abschnitt. Vielleicht ist das mal ein Gegenprogramm.
Ja, kann ich mal empfehlen. Also ich bin auch nach wie vor überzeugt von dem Format der Vorlesung. Es muss natürlich einen Unterhaltungswert auch haben, aber alles kann unterhaltsam sein.
Ja, ja.
Na klar, also wenn das langweilig wird, dann schalte ich auch ab. Und ich glaube, es war ja noch nie anders. Also früher haben wir eben keine Geräte vor uns gehabt, aber waren trotzdem mit dem Kopf woanders und haben dann auch nicht zugehört, aber wir taten wenigstens so. Und heute sind auch, wenn Externe dann in Veranstaltungen kommen, sind die immer völlig überrascht und irritiert. Wir hatten neulich einen bekannten Rundfunkmoderator in einer Ringvorlesung und der war ein bisschen früher da, setzte sich hin und guckte über die Gäste oder den Gast, der vor ihm geredet hat und guckte praktisch in die Bildschirme, was da so alles passierte, auf welchen Commercial-Plattformen da gerade gedealt wurde und ähnliches. Stört mich nicht.
Nee, mich stört das auch nicht. Wenn ich das Gefühl habe, ich packe die Leute nicht, dann wird es für mich schwierig. Und ich kann das meistens sehen. Also will man 75 Leuten wirklich nicht erwarten, dass jeder dabei ist. Das ist wäre ja Quatsch, aber du guckst den Leuten ja in die Augen und dann siehst du, sind die da oder sind die ganz woanders? Ja. Und es muss halt eine Peer Group geben, die da bleibt. Ja, wenn ich da merke, da wird es schwierig. Aber da bin ich mittlerweile auch so weit, dass ich eher bei so 90 Minuten eher in der Mitte noch eine Pause mache. kurz mal 5 bis 10 Minuten, alle einmal raus, Luft holen und so weiter, dann machen wir weiter. Das habe ich so von Gastvorlesungen in Schweden mitgebracht, wo die das wirklich ganz regelmäßig machen. Und du auch merkst, die Leute sind so dran gewöhnt, dass sie nämlich danach total in der Aufmerksamkeit runtergehen, wenn sie da mehr als irgendwie 50 Minuten am Stück irgendetwas folgen.
Da sprichst du einen spannenden Punkt an. Ich habe Veranstaltungen spärlich gemacht mit einem Kollegen, der mittlerweile emeritiert ist für Professor für Solo-Dance, als Professor für hochschulübergreifende Zentrum Tanz. Und der hatte ganz wunderbare Lockerungsübungen. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie danach dann der Redefluss losging. Und dann nach einer halben Stunde ging das wieder an, dann musste man wieder sowas machen. Also ganz großartig. Man nennt das ja heute so Embodiment oder ähnliches. Ich will mich zeigen in solche Überlegungen, die ja auch sehr naheliegend sind, aber sehr, sehr hilfreich.
Ja, ja, und diese Achtsamkeitskurse, von denen ich eben mal gesprochen habe, das macht zum Beispiel ein Kollege von mir auch in der Elektrotechnik. Ne? Der sagt auch, die haben so Konzentrationsschwierigkeiten, ich mache dann zwischendrin manchmal eine Pause, dann machen wir kurz, sagt er nicht, das ist jetzt eine Meditationsübung, sondern er sagt, wir machen jetzt eine kurze Fokussierungsübung.
Ja.
Ja, und das ist sowas Ähnliches dann, ne, wie diese kurzen Bewegungsübungen oder irgendwelche Sachen. Er sagt, ich lasse die auch mal alle aufstehen kurz Arme pendeln oder sowas. Und es zeigt ja auch ein bisschen, dass wir im Wissenschaftssystem, das wäre vielleicht mal noch eine interessante Frage, dass wir eigentlich den Körper in der Wissenschaft immer rausgelassen haben. Ne? Also so, wir tun so ein bisschen, als wäre Wissenschaft etwas, was rein im Geist irgendwie passiert. Gelingt es dir, gelingt es euch da irgendwie einen anderen Zugang zu haben?
Unterschiedlich. Also wir machen beispielsweise, wir nennen das Strategic War Games, wo Studierenden dann relativ früh in einem geschützten Raum sowas wie Stuttgart 21 durchspielen müssen. Also wir haben verschiedene Spielvarianten und dann müssen sie auch körperlich performen, weil da wird man dann unter Umständen, also es gibt einen Investor, der will ein Gelände entwickeln und dann gibt es einen Senat oder es gibt ein Rathaus mit einer Verwaltung und Bürgermeisterin oder Bürgermeister, es gibt politische Parteien, es gibt NGOs, die dafür dagegen sind, die da irgendwas vorhaben. Eine Gruppe will einen Flughafen machen, die andere ist für Freiluft und für Naturschutz. Dann gibt es Medien, die darüber berichten und das ist ein fester Rahmen und es ist immer sehr spannend, weil sie sich dann auch körperlich dabei bewegen und auch sehr, sehr schnell in Aktion kommen müssen. Also Bewegung ist, glaube ich, was ganz Wichtiges für alle Disziplinen. Immer in Bewegung bleiben. Das habe ich auch von anderen Künstlerinnen und Künstlern gelernt. Oder auch von Sportlern. Ne? Auch da gibt es keine Pause mal drin, um auch die Aufregung zu bändigen. Das andere, aber ich will nicht nur, also Bewegung ist was ganz Wichtiges. Das geht ja auch, die Bewegung geht ja auch der Kommunikation voraus. Bevor wir angefangen haben, in dieser Form, wie wir sie heute kennen, zu kommunizieren, haben wir uns bewegt. Ein anderer großer Philosoph Blumenberg bezeichnet das als Actio per Distanz. Also sich erstmal in den Raum hineinzubewegen. Was anderes, was auch wichtig ist. Und dann kommt eine Kipppunktsituation, wo man die Entfernung versucht zu überbrücken durch Zeichen, aber erstmal durch Pfeil und Bogen und Speer und ähnliches. Was auch ganz wichtig ist, also neben der Bewegung, die ja auch in rituellen Formen eine sehr große Rolle spielt, also in archaischen Völkern, ich will das nicht abtun, das ist wirklich eine kulturelle Errungenschaft und wir kennen sie ja selber auch, Bewegung, die ein Fest eine sehr, sehr große Rolle spielt, Bewegung etwas. Aber ich will dabei, wir haben auch einen großen Musikbereich, auch Musik, der Sound, ist etwas, was sehr, sehr früh beginnt und eine sehr große Relevanz genießt. Und ich will auch beim Bild sagen, dass das Bild, wie man häufig denkt, in unseren Disziplinen so nachgeschaltet zur Illustration dann verwendet wird. Also da kommt erst das Wort und dann brauche ich jetzt noch ein schönes Bild dafür, für das, ne?
Ja, ja.
Ich habe aber von Thomas Hobbes, vom Leviathan, vom Frontispitz gelernt, dass erst und auch von Juristen, dass man erst ein Bild braucht und aus diesem Bild heraus dann der Text entsteht. Also Hobbes hat ein Bild des Leviathans, dieses Ungeheuers gehabt, das alle Untertanen inkorporiert. Die erste Idee des natürlich auch absolutistisch gedachten Staatsvertrags. Aber das Bild kommt vor dem Text und nicht umgekehrt. Wie man häufig denkt, jetzt brauche ich noch ein schickes Bild oder auch im Soundbereich, im Musikbereich, jetzt brauche ich noch was zur Untermalung oder ähnliches. Fürchterlich. Nein, das sind Ausdrucksformen, die viel früher da sind und die eine unglaublich große Bedeutung und Relevanz auch haben und die da bin ich natürlich auch hier wieder in einer glücklichen Situation mit den Fakultäten. Die nächste Ausgabe heißt übrigens, die Kommunikation heißt übrigens Klang der Zeit.
Klang der Zeit. Ja, das wird hier unseren Friedhof freuen, was du sagst. Der ist nämlich, also wir sind ein bisschen, im Kleinen sind wir gar nicht so ganz unähnlich wie ihr, weil wir bei uns im Fachbereich eben zum Beispiel Leute wie Friedhof haben, die Sound und Music Production studieren. Wir haben Leute, die sehr stark im Design sind. Wir haben Leute, die Game Designer sind und Expanded Realities verfolgen. Also da wäre wahrscheinlich mehr Potenzial. Ich komme nur an unsere Gestalter noch dran. Die sind tatsächlich oben auf der Mathildenhöhe und sind meistens für uns irgendwie relativ weit weg. Ich weiß selbst gar nicht, warum das so sich entwickelt hat.
Also manchmal gibt es so glückliche Momente, weil das fällt mir gerade noch ein. In unserer Disziplin kann man das natürlich leicht sagen, weil es sehr viele Dinge gibt, die eben nicht geklärt sind. Aber ich hatte ein glückliches Zusammentreffen mit einem Professor hier von der TU auf dem Campus Charlottenburg, wo es um die Frage der Zukunft der Mobilität, um Elektromobilität ging. Also ausgewiesener Ingenieur, der mir dann irgendwann mal im Vertrauen sagt, nachdem wir uns besser kennengelernt hatten und die ersten Lehrveranstaltungen gemeinsam mit Ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen und unseren Studierenden gemacht haben, sagte er mir, dass er irgendwann plötzlich Probleme hatte, Energie zu erklären. Thermodynamik-Vorlesung, und Thermodynamik ist jetzt in der Physik oder in den ingenieurwissenschaftlichen Wissenschaften nicht die einfachste Disziplin, ist sehr philosophisch auch, aber er meinte, er hat Probleme, das Studierenden zu erklären. Das ist wirklich eine Offenbarung, eine ehrliche Offenbarung, die man in vielen Disziplinen braucht, wo jemand mal sagt, ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Ich muss mich mit den Dingen nochmal neu beschäftigen. Könnt ihr mir helfen dabei?
Das wäre natürlich ein Riesenschritt, ne? Für die Leute. Ja.
Sie werden natürlich auch gezwungen, ja, in den Medien bei Lanz und so. Jetzt sagen Sie es doch mal genau. Wie ist es denn jetzt genau? Also ein Forschungsprogramm für mich ist dann auch irgendwann das Forschen gegen die Verlockung der Eindeutigkeit geworden.
Ja gut, das würde ich jetzt mal aufschreiben und sagen, so nennen wir auch die Folge. Die Verlockung der Eindeutigkeit. Ich würde das ja auch so ein bisschen darüber schreiben, über das, was ich von dir so kenne oder lese. Entspringt das denn alles dem tiefen Wunsch, eben tatsächlich Interpretationen offen zu halten oder die Möglichkeiten offen zu halten? Wie würdest du das sagen? Gibt es so ein Programm? Ist das so eine Art Metaprogramm?
Ja, das ist ja ein Programm, was uns schon seit Kindheitstagen mit in die Wiege gelegt ist. Das heißt, wir sprechen heute sehr viel von Möglichkeitsräumen. Der Möglichkeitsraum kommt aus der Kinderpsychologie von Winnicott. Also beispielsweise der Teddybär als oder das Kuscheltier als Übergangsobjekt, mit dem das Kind den Möglichkeitsraum erobert und sich erschließt, der Begleiter. Und wenn Studierende beispielsweise in ihren Arbeiten sagen, ich muss das jetzt erstmal definieren, dann, nee, wenn du es definierst, dann kannst du gleich zuklappen, dann passiert da nicht mehr viel. Also dieses, ich arbeite eher enzyklopädisch und versuche verschiedene Perspektiven dort auch mit hineinzubringen, weil es einfach meine Erkenntnis dann auch erweitert. Manchmal stoße ich auf interessante Bezüge aus der Vergangenheit und manchmal kommen da überraschende Erkenntnisse dazu. Deswegen brauche ich auch einen riesigen Wissensbereich, in dem ich dort was finden kann. Ne?
Ja, du musst ja finden können, genau, ja. Mhm. Jetzt hast du das noch gerade mal eben angesprochen mit den Wargames. Da würde ich noch auf eine Sache gerne Bezug nehmen, weil du dich ja offenbar nicht scheust, so Sachen auch so zu nennen. Ne? Also wenn ich jetzt bei uns eine Veranstaltung irgendwo ankündigen würde, die würde ich Strategic Wargames nennen, da hätte ich eine ganze Reihe von Leuten, die würden doch unglaublich zusammenzucken, also einfach von der Begrifflichkeit. Und wir leben natürlich in Zeiten, wo man sicherlich auch das Militärische in der öffentlichen Diskussion auf einmal wieder so präsent hat, wie man das wahrscheinlich vor wenigen Jahren überhaupt nicht gedacht hätte. Und du hast mir ja auch erzählt, dass du quasi in und parallel zu dieser Corona-Zeit ja so dieses Glossar geschrieben hast, das hast du ja genannt, Glossar zur Sicherheitsgesellschaft. Also diese Bezüge auch mit dem Militärischen, du hast eine Zeit lang auch mit der Kollegin da aus München, mit der zu Wissel auch immer wieder Sachen gemacht, die auch sehr stark, sag ich mal, so Fragen des Sicherheitstechnischen oder Militärischen berührt. Da hätten ja viele doch eine große Distanz dazu, ne? Bis dahin, dass ich neulich gelesen habe, es gibt immer mehr Hochschulen. Ich glaube, in Köln hat man das an der Kunsthochschule für Medien gerade gemacht. Bei uns wird das diskutiert. die eine Zivilklausel eigentlich auch gerne in irgendwelche Grundordnungen der Hochschule reinnehmen wollen, um bloß zu keinem Zeitpunkt irgendwie in irgendeine militärrelevante Forschung irgendwo vereinnahmt werden zu können. Da hast du offensichtlich weder Angst vor noch Berührungsängste. Oder wie empfindest du das?
Ja, also der Begriff Wargame ist in der Tat ein bisschen schwierig mittlerweile, ne? Also im Englischsprachigen ist das schon ein Terminus, der so auch gebraucht wird, unter dem das so benannt wurde. Wir haben das entwickelt vor etwa 20 Jahren, weil wir festgestellt haben, dass die Wirtschaft ein großes Interesse an solchen Thematiken hatte. Es war aber auch jetzt ein Marketing-Gag, das als Wargame zu bezeichnen ist. Kennst du noch, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, es gibt eine Universität in Paris, in der man Wirtschaftskrieger werden konnte oder immer noch werden kann.
Oh Gott, ja.
Ansonsten, stelle ich mich den Themen des Konfliktären aus einer ganz tiefen pazifistischen Grundneigung. Das hat mit meiner Familiengeschichte zu tun. Mein Großvater ist beim Sturm auf Moskau als einfacher Soldat gefallen, verhungert oder irgendwas. Also ich habe selber Wehrdienst gemacht in einer Einheit, die ich jetzt nicht nennen möchte. Ich habe auch ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Ich war bei einer politischen Organisation, eine Parteiorganisation, 2019 eingeladen, ich nenne die jetzt auch nicht, wo lauter Militärs und so weiter saßen und gerätselt haben, wie sie denn jetzt dem Militärischen größere Relevanz einräumen könnten. Also das hat schon auch eine sehr starke kommunikative Komponente, cui bono. Und ich bin gerade jetzt damit beschäftigt, auch in die Tiefgründigkeit von Konflikten einzutauchen mit dem französischen Literaturwissenschaftler René Girard, das Heilige und die Gewalt. Und ich finde es ganz bemerkenswert. Ich habe darin jetzt einige Teile gelesen und ich finde es ganz bemerkenswert. Er nimmt da auch Bezug auf wiederum archaische Völker, wo man das nicht vermutet hätte. Aber welches Raffinement Gesellschaften, die uns in Vergessenheit geraten sind. Es geht bei den alten Griechen und auch davor schon los, aber eben auch bei archaischen Völkern ein Raffinement entwickeln, um Konflikte einzuhegen. Das hat alles mit einer religiösen Komponente zu tun, aber das fand ich sehr ganz bemerkenswert. Ich frage mich, ob in den Diplomatien der Welt das heute gewusst wird.
Ich würde sagen, nein. Ja, weil das würde ich ja jetzt mal als das Unglaublichste überhaupt so in dieser akademischen Laufbahn beschreiben, dass mir immer wieder bewusst wird, wie viel an Wissen eigentlich vergessen wird. Ne? Und dann gibt's natürlich positive Deutungen auch, wo Leute immer reden, you have to unlearn things und so weiter, wird ja dieses Verlernen schon auch wieder hochgeschätzt, aber ich bin genau bei den Dingen, die du ansprichst, archaische Kulturen, der Mythos als eine Grundkonstellation. Ja, also ich habe einer meiner wichtigsten Hochschullehrer war Ralf Krey, der hat über Herakles, Herkules-Mythos bei Trumfeld-Roder-Stern so ein dickes, Riesending, das auch ästhetisch unglaublich anspruchsvoll war und toll gestaltet und so weiter gemacht, auch mit einem großen, mit einer großen Konferenz damals. Wo ich also gemerkt habe, ja, das sind eigentlich Fragen, die haben eine Dauerhaftigkeit. Und da wird so viel einfach weggedrängt und vergessen und auf der grünen Wiese neu begonnen, als gäbe es diesen ganzen traditionellen Wissensbestand einfach nicht. Und man hat schier keine Möglichkeit, daran zu appellieren und zu sagen, guck mal, das hatten wir doch schon alles. Ja. Oder wenn ich in der Kommunikationswissenschaft, jetzt in dem Feld, wo ich selber mehr tätig bin, zur strategischen Kommunikationsforschung, da immer wieder da teilweise von postmodernen Theorien oder sowas gefaselt wird, wo überhaupt nicht die französischen Autoren, die man mal als postmodern bezeichnet hat, überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und wenn dann überhaupt nur als eine Leitreferenz, aber dann das, was dann da damals mit diskutiert worden ist, überhaupt nicht als Referenzrahmen aufführt. Da bin ich dann immer wieder erschrocken, wie verkürzt und zugespitzt und auch klischeehaft häufig Wissensbestände nur noch zur Verfügung stehen. Wie hast du eine Antwort, wie wir damit umgehen?
Ich fange jetzt wieder an, so Formate zu machen, ein gutes Buch lesen. Und im Semester haben wir dann in der kleinen Runde, weil das ist ja anstrengend, Ernst Cassirer, ich habe es schon erwähnt, vom Mythos des Staates gelesen, wo er, das kannte ich in dieser Tiefe auch nicht, wo er die Heldenverehrung als eine Ingredienz des Totalitarismus beschreibt. Dann Guignon, ein französischer Adliger, der aus einer Verletzung, weil er eben als Adliger nach der Französischen Revolution nicht mehr so adlig sein konnte wie seine Vorfahren, da eine weltumspannende Rassentheorie entwickelt hat, an der er sich mit dem Kolonialismus und so weiter bemächtigt hat. Also das zu wissen und dann natürlich die Krisenfaszination. Das geflügelte Wort, was wir kennen, wo die Medien leider auch der Journalismus eine blöde Rolle spielt, weil er dazu beiträgt, dass wir so eine Krisenfaszination haben. Mhm. Würde er sagen, dass die Krise der Normalfall der Moderne ist, weil der Terminus Krise kommt ja von Krisis, der entscheidende Moment, und in der Moderne ist eben nichts entschieden, also muss noch ganz viel entschieden werden. Also Oswald Spengler, ne, das ist ja so ein geflügeltes Wort, kein Mensch oder kaum jemand hat das gelesen, der Untergang des Abendlandes, ne, aber wenn jetzt die Ringbahn einstürzt oder so, ist immer der Untergang des Abendlandes. Das sind so Dinge, wirklich interessant, spannend. 44, 45 ist das Manuskript fertig geworden. Das ist, wenn man was über den Erfolg des Faschismus verstehen möchte, dann sollte man das lesen. Und das hat ganz gut funktioniert. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt als nächstes uns anschauen. Mhm. Und das sind so Wissensbestände. Girard, das ist überfordert mich schon auch ein bisschen, weil das ist schon ein Literaturwissenschaftler, der war ja in Stanford Komparatist. Das ist schon tiefes Wissen der griechischen Vorsokratiker.
In Stanford Komparatist, wie Hans-Ulrich Gumbrecht.
Wahrscheinlich war er der Vorgänger.
Ja, könnte sein. Der ist nämlich der Albert Gerard Lehrstuhl, den er hat. Ja, Wahnsinn. Also das ist doch ein guter Ringschluss. Lieber Jürgen, ich glaube, wir sind fast eine gute Stunde hier im Gespräch. Das ist eigentlich immer so die Zeit, die wir uns hier vornehmen. Ich überlege gerade, ob ich auf meinen Zetteln noch irgendetwas finde, was ich nicht gefragt habe und noch hätte fragen wollen. Finde aber nichts unbedingt. Hast du noch was, was du uns noch mitgeben magst? Vielleicht noch eine gute Buchempfehlung?
Ich habe schon ganz viele. Und die Dina Hartmann habe ich genannt. Ja. Natürlich mein Glossar der Sicherheitsgesellschaft. Von A wie Angst bis Z wie Zufall. Ganz Alphabet durchdekliniert. Nein, enden wir einfach wie Brecht. Der Vorhang fällt, alle Fragen offen.
Genau, ja. Stand auch immer beim literarischen Quartett am Ende. Ganz hervorragend. Dann nehmen wir das so. Lieber Jürgen, ich danke dir sehr für deine Zeit und hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde, es zeigt auch, man muss einfach ein bisschen mehr Mut haben, sich nicht gleich ein Thema oder eine Einschränkung vorzunehmen und kann trotzdem eine Stunde lang ein spannendes Gespräch führen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ja, an die Hörer viel Spaß beim Überbrücken der Zeit. Bis zur nächsten Folge von Pondau. Vielen Dank. Bis bald.
Vielen Dank, Lars. Und Frithjof für den tollen Service. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss.